NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. Juli 1167. Kaiser Barbarossa erobert die Peterskirche in Rom.
Dir, alte Barbarossa, dir Kaiser Friedrich, im unterirdischen Schlosse hält ihr verzaubert sich.
Der alte Kaiser Barbarossa, er sitzt tief unten im Kiffhäuser, einem Bergrücken in Thüringen. Sein roter Bart wächst durch die steinerne Tischplatte, so lange, bis Barbarossa wieder wach wird und Deutschland rettet. So erzählt es die Sage.
Er hat im Schloss verborgen, zum Schlaf sich hingesetzt.
Im 19. Jahrhundert entstand dieses Lied. Es beschwor ein altes, untergegangenes Kaisertum, um einem neuen Glanz zu verleihen, dem Zweiten Kaiserreich. Friedrich Barbarossa galt der deutschen Nationalbewegung als Vorbild, als ein idealer Herrscher und Krieger, der Macht und Ansehen des Reiches gestärkt habe. Die Szene heute vor 850 Jahren passt zu diesem Historienbild. Am 29. Juli 1167 erobern Barbarossas Ritter die Peterskirche in Rom. Barbarossa als Kriegsheld. Mit etwa 10.000 Rittern, Knappen und Knechten ist er durch Italien gezogen, um ein für alle Mal die Machtfrage zu entscheiden, die zwischen ihm und Papst Alexander III. Seinen eigenen Papst hat er gleich mitgebracht.
Das gelingt Friedrich Barbarossa dann, seinen Papst Paschalis III. Dort zu intronisieren und sich wenige Tage von ihm später krönen zu lassen.
Sagt Knut Görich, Mittelalterhistoriker an der Uni München. Und ergänzt, dass dem Barbarossa-feindlichen Papst in Rom nur die Flucht bleibt.
Er muss angesichts des Erfolges Barbarossas Rom verlassen. Man weiß nicht genau, wie er das gemacht hat. Die Quellen sprechen davon, dass er sich als Pilger verkleidet hat und auf einem Boot den Tiber hinab geflüchtet sein soll.
Der Deutsche scheint am Ziel. Wer soll den Herrscher des Abendlandes noch besiegen? 15 Jahre zuvor wurde Barbarossa deutscher König, da galt er noch nicht als Hau drauf. Im Gegenteil, Friedrich war bekannt für sein fröhliches Wesen und sein Verhandlungsgeschick. Er wurde auch zum deutschen König gewählt, weil er ausgleichen konnte.
Er verfügt über ein ausgeprägtes politisches Fingerspitzengefühl in diesen Auseinandersetzungen zwischen den deutschen Fürsten. Also die Beredsamkeit Barbarossas wird in vielen Quellen ausdrücklich hervorgehoben, auch Konsens herzustellen.
Ausgleichen zwischen den verfeindeten Geschlechtern der Staufer und Welfen. Friedrich hatte Vorfahren aus beiden Häusern und konnte eine Brücke schlagen. Er verstand es, seinen potenziellen Feind zum Verbündeten zu machen, seinen Vetter Heinrich den Löwen.
Man kann nur aus dem Gang der Ereignisse rückschließen, dass Barbarossa Heinrich dem Löwen offenbar zugesichert habe, ihm das Herzogtum Bayern zu übertragen.
Eine Männerseilschaft, die lange halten sollte. Um aber den Vorbesitzer Bayerns nicht gegen sich aufzubringen, trennte Barbarossa für ihn ganz diplomatisch den Ostteil ab. So entstand das Herzogtum Österreich. König Friedrich konnte die innerdeutschen Gegensätze abmildern und Frieden stiften. Burgund eroberte er durch Heirat. Er ließ seine erste kinderlose Ehe annullieren und nahm die Alleinerbin Beatrix von Burgund zur Frau. 6 Jahre nach Friedrichs Königswahl lobte ein Chronist, dass
sich jetzt die Zustände zum Besseren gewendet haben und auf die Zeit des Weinens die Zeit des Lachens, auf die Zeit des Krieges die Zeit des Friedens gefolgt ist.
Diplomatisch gab sich Barbarossa auch im Umgang mit dem Papst. Nachdem dieser ihn allerdings in Rom zum Kaiser gekrönt hatte, zeigte der Deutsche ein anderes Gesicht. Barbarossa wollte dem Papst nun zeigen, dass er, der Kaiser, im christlichen Abendland an erster Stelle steht. Papst kontra Kaiser. Das alte Thema des Hochmittelalters ließ auch Friedrich nicht los. Aus dem diplomatischen Friedrich entwickelte sich ein kampffreudiger Barbarossa. Diesen Namen gaben ihm die Norditaliener später wegen seines roten Bartes. Barbarossa, Rotbart.
Dieser Name ist nicht zeitgenössisch, sondern erst eine spätere Namensgebung.
Der Rotbart wollte die alte Reichsgewalt über Norditalien wieder festigen und er wollte Geld von den aufstrebenden reichen Städten in der Lombardei. Viel Geld. Es begann ein Dauerkonflikt. Insgesamt 6-mal zog der Kaiser über die Alpen nach Süden. Von 38 Regierungsjahren verbrachte er 16 in Italien. Vor allem Mailand zeigte sich renitent. Schließlich ließ Barbarossa die Stadt räumen und Mailand dem Erdboden gleichmachen. Stück für Stück wurde Mailand von kaisertreuen Italienern zerstört. Ein Augenzeuge beschrieb die brutale Haltung des Rotbarts so:
Das Gesicht des Kaisers blieb ungerührt.
Dass der einst fröhliche Barbarossa so rücksichtslos wurde, dahinter steckte auch sein Kanzler, Reinald von Dassel, der Kölner Erzbischof. Ein hochgebildeter, ehrgeiziger Mann. Reinald verschärfte den Konflikt mit dem Papst nach Kräften und träumte vom Sacrum Imperium, vom Heiligen Reich, als Nachfolger des Römischen Reiches. Aus Mailand ließ der Kanzler die wirklichen oder vermeintlichen Gebeine der Heiligen Drei Könige nach Köln bringen. Grundstock für ein florierendes Pilgerwesen und für den späteren Kölner Dom.
Das ist zumindest auffällig, dass man aus Mailand vor diesem Raub der Heiligen Drei Könige keinerlei Nachrichten darüber hat, dass sich die Mailänder bewusst waren, diese Reliquien in ihren Mauern zu besitzen.
Wundert sich Historiker Knut Görig.
Die Gebeine, die Reinald dann nach Köln bringt, werden tatsächlich dort als Gebeine, als Reliquien der Heiligen Drei Könige angesehen.
Barbarossa ließ Karl den Großen heilig sprechen. Er beanspruchte den alten Frankenkaiser für sich. Barbarossa wurden Weltherrschaftspläne nachgesagt. Bei diesen Plänen störte der Papst in Rom. Alexander III. War ein brillanter Diplomat. Er verstand es meisterlich, Franzosen, Engländer und sogar deutsche Bischöfe hinter sich zu scharen. 1167 hat Barbarossa genug davon, er setzt auf Gewalt, so wie es sein Kanzler will. Barbarossas Heer zieht nach Rom und erobert die Peterskirche. Doch bei ihrem glorreichen Sieg vergessen die deutschen Recken die Hygiene. Eine Seuche bricht aus, wahrscheinlich die Ruhr.
Wir sind mitten im Sommer, mitten im August und tatsächlich gab es binnen weniger Tage ein Massensterben im kaiserlichen Heer, das natürlich die Gegner Barbarossas als ein Gottesurteil gesehen haben und als eine Bestrafung für die Verwüstung der Peterskirche während der zurückliegenden Eroberung.
Der glänzende Sieg endet mit einer katastrophalen Niederlage. Barbarossa muss verkleidet fliehen. Peinlich für einen Herrscher, der göttlichen Beistand für sich reklamiert. In Norditalien hält Barbarossa trotzdem an seiner Ausbeutungspolitik fest, doch auch dort wächst der Widerstand. Viele norditalienische Städte schließen sich gegen den Rotbart zusammen, sie gründen den Lombardenbund. 9 Jahre nach der Seuche in Rom muss Barbarossa auch auf dem Schlachtfeld seine erste schwere militärische Niederlage einstecken, in der Schlacht von Legnano bei Mailand 1176. Barbarossa schwenkt nun endgültig um auf Diplomatie und Ausgleich.
Barbarossa ist während der vorausgegangenen Jahrzehnte so oft mit dem Kopf gegen die Wand gerannt, dass er gemerkt hat, er kommt nicht durch. Und die Niederlage von Legnano war sicher auch der letzte Hinweis, den Barbarossa gebraucht hat, um nun einen friedlichen Ausgleich mit den italienischen Städten zu suchen.
Die Städte konnten sich nun weitgehend selbst verwalten, mussten aber Steuern zahlen. Viel mehr war für Barbarossa ohnehin nicht zu holen. Auch mit dem Papst in Rom schloss Barbarossa Frieden. Sein eigener Gegenpapst, Paschalis III., war auch schon lange zuvor verstorben. Nun küsste Barbarossa Papst Alexander die Füße.
Das ist aber zunächst einmal nichts Besonderes. Der Fußkuss gehört zum üblichen Anerkennungszeremoniell gegenüber einem rechtmäßig gewählten Papst. Schwierig war es natürlich und eine bittere Pille, sie Alexander III. Leisten zu müssen, den er immerhin fast 20 Jahre bekämpft hatte und den niemals als Papst anzuerkennen er geschworen hatte.
Barbarossa machte aus der Not eine Tugend. Als Kriegsherr war er letztlich gescheitert. Also versuchte er es wieder mit seinen alten Qualitäten als ausgleichender Fürst. Einer stand ihm dabei im Weg, sein Vetter Heinrich der Löwe, der sich rücksichtslos bereicherte und einen Staat im Staate begründet hatte, von Braunschweig bis Bayern.
Das Verhältnis war tatsächlich etwa über 20 Jahre hinweg vollkommen konfliktfrei und problemlos. Barbarossa hat es nie zu einem Prozess gegen seinen Vetter kommen lassen.
Barbarossa ignorierte grundsätzlich Beschwerden gegen Heinrich den Löwen. Das konnte er sich als ausgleichender König nicht mehr leisten und gab den Klagen statt. Heinrich der Löwe überspannte den Bogen, er blieb dem Königsgericht fern.
Er verweigert Barbarossa die Erfüllung der vornehmsten Herrscherpflicht, nämlich Recht zu sprechen und Recht zu wahren.
Barbarossa eroberte die Gebiete des Löwen und zwang ihn ins Exil. Das Herzogtum Bayern ging an die Wittelsbacher. Heinrichs Herzogtum Sachsen wurde aufgeteilt. Die sächsischen Stämme der Westfalen und Engern kamen zum Erzbistum Köln. Der alte Barbarossa wurde nun zum Garanten eines stabilen Reiches. Die ritterliche Kultur und das Turnierwesen im Reich blühten auf. Zum Höhepunkt wurde das rauschende Hoffest in Mainz, Pfingsten 1184. Dort wurden zwei Söhne Barbarossas zu Rittern geschlagen. Zehntausende Menschen kamen zu diesem europäischen Großereignis. Am Ende seines Lebens zog Barbarossa noch einmal in den Krieg. Sultan Saladin hatte Jerusalem zurückerobert. Barbarossa wollte die heilige Stadt gemeinsam mit Richard Löwenherz von England und dem französischen König erneut gewinnen. Doch bei der Anreise ertrank Barbarossa im Fluss Saleb in Anatolien. Ein plötzlicher, unerwarteter Tod. Wohin mit der kaiserlichen Leiche? Die Antwort gibt Historiker Knut Görich in seiner Biografie über Barbarossa.
Man hat die Eingeweide aus dem Körper genommen und in verschließbare Gefäße geborgen. Man hat den Leichnam mit Salz eingerieben, dann transportiert über 3 Wochen hinweg, bis man ihn dann ausgekocht hat, also die Gebeine vom Fleisch gelöst hat durch Kochen in Wasser. Und dann hat man das Fleisch vielleicht in Tyrus beigesetzt und die Gebeine weiter mitgenommen. Der Misserfolg führte dazu, dass die Gebeine Barbarossas dann irgendwo im Heiligen Land verschütt gegangen sind, ohne dass wir wüssten, wo.
Kein Grab, keine Leiche, ein mysteriöser Tod. Ideal für eine Sage. Doch die Kyffhäuser-Sage vom schlafenden Kaiser bezog sich lange Zeit auf den Enkel Barbarossas, auf Friedrich II., Der war wesentlich erfolgreicher als sein Großvater und beherrschte neben Deutschland auch ganz Italien. Ein hochgebildeter, weiser Kaiser, der sein Riesenreich ohne große Kriege zusammenhielt. Allerdings hatte dieser Friedrich für deutsche Geschichtsschreiber einen Schönheitsfehler. Er lebte lieber auf Sizilien als im kalten Deutschland. Da war der alte Rotbart für national bewegte Deutsche griffiger, näher. Und bereits im 16. Jahrhundert verschob sich die Friedrichsage vom Enkel auf den Opa, auf den alten Barbarossa. Eine lokale Sage, die im 19. Jahrhundert von den Gebrüdern Grimm aufgeschrieben und dadurch populär wurde.
Dann wurde Barbarossa tatsächlich zu einem deutschen Nationalmythos.
Reichskanzler Otto von Bismarck unterstützte sogar zwei Forscher, die im Heiligen Land die Knochen des Kaisers suchten. Fehlanzeige.
Hätte man die Gebeine des Staufer Kaisers gefunden, dann hätten sie im Kölner Dom beigesetzt werden sollen, der dann so etwas wie ein deutsches Nationalheiligtum geworden wäre mit den Reliquien des verehrten Staufer Kaisers.
Keine Leiche, keine Weihestätte. Der müde alte Barbarossa blieb den nationalen Deutschen lebendig nur in der Kyffhäuser-Sage, bis er wieder aufersteht oder vielleicht doch sitzen bleibt.
So muss ich auch noch schlafen, verzaubert 100 Jahre, verzaubert 100 Jahre.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die Eroberung der Peterskirche in Rom heute vor 850 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.